seine Deutsche und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie schon zu Beginn des Gottesdienstes abgekündigt, haben wir als Predigtext nur einen einzigen Vers heute. Wir hören aus dem Psalm 34, den Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für dieses verheißende und trostreiche Wort, das du uns schenkst an diesem Sonntag für unser Leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Wort öffnest, dass wir alle miteinander den Sinn für uns persönlich erkennen. Wir werden das nur erkennen und verstehen, was du in diesem Wort meinst, wenn du selber diese Predigt segnest durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle, von diesem Platz, von dieser Kanzel, da habe ich schon des Häufigeren nicht so positiv über das Theologiestudium berichtet. Das ist auch sehr schwierig, weil an den deutschen Universitäten die Bibel in ihrer Autorität immer wieder in Frage gestellt wird und ganz, ganz vieles ist dort nicht in Ordnung. Heute muss ich erzählen, dass ich auch im Theologiestudium einiges Positives mitgenommen habe und einiges gemacht habe, was mich sehr gefreut hat. Und zwar vor allen Dingen in der Philosophie. Wir mussten damals bei uns in der Westfälischen Landeskirche halt einige Philosophiescheine machen, mussten auch eine Prüfung machen. Das hat mir besonders gut gefallen. Und ganz besonders gut gefallen in der Philosophie hat mir die Beschäftigung mit Sokrates, dem alten Philosophen. Von dem haben wir zwar nicht Schriftliches, aber Platon, sein Schüler, hat viel über den geschrieben. Und eines, das habe ich bei diesem Sokrates ganz sauber gelernt, habe ich aus der griechischen, altgriechischen Philosophie übernommen, für mein Leben, auch für die Theologie, nämlich das Fragen. Der alte Sokrates, der hatte das so an sich, dass der in Athen über den Marktplatz lief und immer wenn da Leute kamen und die stellten Behauptungen auf oder wollten irgendwelche Philosophien verkaufen, dann ist der hingegangen und hat ganz intensiv gefragt. Häufig so lange, bis die feststellen mussten, dass sie gar keine Ahnung hatten. Aber das ist wichtig, diese Systematik, die Sokrates uns da gelehrt hat, dass man durch Frage und Antwort einem Sachverhalt genauestens auf den Grund gehen kann. Das gefällt nicht nur übrigens mir, das haben auch die Väter der Reformation für sich entdeckt, als sie die Katechismen geschrieben haben. Da wird ja auch in Frage und Antwort der Glaube ganz genau erklärt. Und ich rufe immer wieder dazu auf, die Bibel zu lesen, aber nach der Bibel sage ich immer wieder den Heidelberger Katechismus. Da könnt ihr so viel lernen für und über den Glauben. Und genau diese Systematik des Sokrates, dieses Katechetische, dieses Fragen und dann Antworten zu bekommen, genau dieses wollen wir heute Morgen mit dem Predigtvers machen. Wir wollen an diesen Predigtvers vier Fragen stellen, die auf den ersten Blick so selbstverständlich und so einfach klingen, aber die uns tief in das Verständnis hoffentlich dieses Wortes hineinführen. Ich möchte vier Fragen an dieses Wort aus Psalm 34 stellen. Die erste Frage, wie kann man wissen, dass zu Jesus gemeint ist? Zweitens, wie kann man Jesus sehen? Drittens, wie kann man im Schauen auf Jesus Freude bekommen? Und viertens, wie kann man das Schauen auf Jesus derart glorifizieren? Die erste Frage, wie kann man wissen, dass hier Jesus gemeint ist? Die auf ihn sehen, das ist Jesus. Das will ich Ihnen gleich erklären. Ich will vorweg eine kleine Anekdote erzählen. Sie werden gleich verstehen, warum ich die erzähle. Die auf ihn sehen, damit man weiß, wer hier gemeint ist. Ich möchte eine Anekdote erzählen. Vor 12 Jahren ist die passiert. Da war ich noch nicht so lange in meiner alten Gemeinde im Siegerland und ich fuhr durch unser Dorf durch mit dem Auto. Und das ist anders als hier in Bremen, da kannte ein jeder und die wunden alle einen, haben gegrüßt. Und da stand die Tochter unserer Küsterin am Straßenrand mit ihrem kleinen, damals 3-jährigen Sohn, der hieß Jonas. Und die Tochter hat mir gewunken, die waren jeden Sonntag im Gottesdienst. Und der kleine Junge, dieses Bild habe ich vor mir, der stand da mit beiden Händen, hat er so gewunken. Und ist sogar noch hinter dem Auto hergelaufen, so ein Stück weit. Am nächsten Tag treffe ich seine Großmutter, also unsere Küsterin, und die kommt ganz aufgeregt auf mich zu und sagt, Olli, weißt du, was passiert ist gestern? Ich sage, nein. Du, als du an der Marita, das ist also die Tochter, vorbeigefahren bist und der Jonas so gewunken hat, hat sie gefragt, du Jonas, weißt du denn, wer das da im Auto war? Und hat dieser kleine dreijährige Steppen gesagt, ja, das war der Gott. Da hat die Mutter natürlich einen tüchtigen Schreck gekriegt und gesagt, auf gar keinen Fall, das ist nicht der Gott. Das ist nur der Pastor und Pfarrer, das ist nicht der Gott. Aber der Kleine hatte so mit seinem begrenzten Verstand, weil er mich in der Kirche sah, predigen, gedacht, oh, das muss ja sein, wenn wir da sonntags so hingehen. Das wurde dem erklärt und hat er verstanden, das war ein furchtbares Missverständnis. Bei einem Dreijährigen sehen wir das nach. Warum erzähle ich jetzt diese Geschichte? Wissen Sie, was das Traurige ist? Ganz vielen gebildeten und erwachsenen Menschen geht das so. Die wissen nicht, wer Gott ist. Die packen da irgendetwas rein. Können sich Menschen stellen auf dem Marktplatz die Leute fragen, die vorbeikommen. Sagen Sie mal, wer ist denn Gott? Was da für Antworten kriegen? Der eine wird Ihnen erzählen, das ist so eine Macht irgendwo über uns. Der Nächste wird Ihnen etwas erzählen von irgendwie so einem elterlichen, väterlichen, großväterlichen Typen, der alles vergibt und immer nur nett ist. Jemand anders wird Ihnen den Namen Buddha um die Ohren schmeißen und einige werden vielleicht nur mit den Schultern zucken. Wissen Sie, das ist aber ganz wichtig zu wissen, wer Gott ist. Wer hier gemeint ist, die auf ihn sehen. Wer ist Gott? Und das will ich Ihnen sagen, wer Gott ist. Jesus ist Gott. Das müssen Sie wissen, für Ihr Leben und für Ihr Sterben. Ob Sie wissen, wie Ihr Auto funktioniert, wenn Sie einen Zündschlüssel umdrehen, vollkommen egal. Ob Sie wissen, was passiert, wenn Sie zu Hause einen Computer anmachen, welche Vernetzung und was da mathematisch passiert, vollkommen egal. Schön, wenn Sie es wissen. Aber das ist nicht lebensnotwendig. Lebensnotwendig ist nur eins, was Sie wissen müssen. Das ist, dass Sie wissen, wer Gott ist. Jesus. Da werden Sie jetzt vielleicht fragen, so ein bisschen, so wie der Sokrates auch gefragt hätte, da auf dem Marktplatz stehen. Ja, woher wissen Sie das denn? Woher wissen Sie das denn, dass Jesus Gott ist, dass der hier gemeint ist? Nun, dann kann ich sagen, das weiß ich hier aus Gottes Wort. Da steht das ganz genau drin. Da steht auch drin, dass das hier gemeint ist. Im Psalm 34, der ihn, die auf ihn sehen, dass das Jesus gemeint ist. Hier steht im hebräischen Urtext, Jahwe, die auf ihn sehen. Also, wenn wir den Text lesen, heißt es, ich will den Herrn loben, ich will den Herrn suchen, halt, die Engel des Herrn, heißt immer, der Herr, da steht Jahwe. Das ist hier gemeint mit ihm. Das ist der Herr. Da, wo im hebräischen Jahwe steht, steht in der deutschen Übersetzung Herr. Und wenn wir das mit der Bibel genau kennen, wissen wir, dass immer wieder gesagt wird, Gott ist der Herr, Jahwe ist der Herr, aber dass auch gesagt wird, Jesus ist der Herr. 2. Korinther 4, sagt der Apostel Paulus, wir predigen nicht uns selber, sondern dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus Christus Gott ist. Jahwe ist der Herr, Jahwe ist Gott, der Herr ist Gott und Jesus ist der Herr. Und das wissen Sie aus der Mathematik nicht, das sage ich immer wieder, sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie auch untereinander gleich. Wenn Gott der Herr ist und Jesus Christus der Herr ist, dann muss Jesus Gott sein. Und das haben Sie alle auch gelernt im Konfirmandenunterricht, das haben wir eben auch bekannt im Glaubensbekenntnis. Jesus ist Gott. Hier ist Jesus gemeint, auf den wir sehen sollen, niemand anderes. Ich würde vielleicht so Gottes fragen, und Sie auch, sind Sie sich da ganz, ganz sicher? Sag ich, ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da gibt es nicht einen Millimeter zu weichen. Und sage ich, wenn Sie es nicht glauben wollen, lesen Sie es nach einer der Kernstellen des Neuen Testamentes in der Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Da nimmt er sich 10 Zeilen Zeit, das deutlich klarzumachen, dass er sagt, der, auf den David geschaut hat, wenn er vom Herrn gesprochen hat, das war Christus, der Gekreuzigte. Lesen Sie es zu Hause nochmal nach Apostelgeschichte 2. Also da müssen wir und können wir nur eindeutig sein, dass wir sagen, der auch hier gemeint ist im Psalm 34, die auf ihn, die auf Gott schauen, das ist Jesus. Die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das müssen wir als erstes ganz klar festhalten. Nochmal, einmal sagt die Bibel immer wieder, Gott ist der Herr und Jesus ist der Herr. Also ist Jesus Gott. Und zweitens, Pfingstpredigt, diese entscheidende Stelle für die Kirchwerdung, der Gemeindehalt, für die Gemeinde Jesu, da wird das ganz deutlich gesagt, dass der, auf den David geschaut hat, dass das Jesus gewesen ist. Also, das können wir aus der Bibel wissen, dass hier Jesus gemeint ist. Wenn wir das abgehakt haben, kommen wir zur zweiten Frage. Gut, wenn wir wissen, dass Jesus gemeint ist, auf den sollen wir sehen und dann werden wir strahlen vor Freude, aber wie kann man denn Jesus sehen? Kann man Jesus sehen? Wenn wir hier Besuch kriegen, meine Frau und ich, am Norden ab Emden, wenn wir hier waren, dann führen wir die natürlich auch hier in die Kirche und dann zeigen wir das, was es hier zu sehen gibt. Da wird die Orgel präsentiert, das Neanderfenster, die Kanzel, die wunderbaren Kronleuchter. Da gehen wir mit denen zum Roland, nicht in die Böttgergasse halt, zeigen das Rathaus, das kann man alles sehen. Aber haben Sie schon mal Jesus gesehen? Nee. Jesus können wir mit den Augen nicht sehen. Da legt die Bibel auch ganz viel Wert drauf. Die Bibel sagt, dass wir ihn nicht sehen können. Kennen wir schon aus der Ostergeschichte, nicht der ungläubige Thomas, als da die mit Jünger ihm sagen, wir haben Jesus gesehen, da sagt er, also das glaube ich erst. Wenn ich ihn selber sehe, seine Wundmale, wenn ich ihn sehe und meine Finger hineinlege, und dann kommt Jesus, dann bekommt er das Geschenk, dann sagt Jesus einen wichtigen Satz. Selig sind die, die nicht sehen und die doch glauben. Das ist unsere Situation. Wir sehen ihn nicht. Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 2, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Oder in 2. Korinther 5, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ja, wie das denn jetzt, Pastor Latzli, jetzt passt doch gar nichts übereinander, jetzt können wir eigentlich die Predigt abbrechen, jetzt haben sie sich doch selber widersprochen. Auf der einen Seite sagen sie, die Bibel sagt klar und deutlich, wir sollen auf Jesus gucken, aber dann sagen sie nicht, man kann ihn gar nicht sehen. Wie kommt das denn zueinander? Nun, da muss man wissen, dass die Bibel noch andere Augen kennt als die leiblichen. Also das, was wir hier so mit unserer Optik erfassen können, was im Alter immer ein bisschen schwächer wird, was wir dann mit Kontaktlinsen oder Brillen oder mit einer Operation so ein bisschen korrigieren können, das sind nicht die Augen, die hier gemeint sind. Das sind die leiblichen Augen. Das, was hier gemeint ist, das sind die Augen des inwendigen Menschen. Die inwendigen Augen. Was ist denn jetzt das? Lassen Sie mich das auch in der Bibel Ihnen erklären. Die Bibel kennt den inwendigen Menschen, der das sieht, was nicht zu sehen ist. 2. Korinther 4. Wir sehen nicht auf das Sichtbare. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also hier spricht die Bibel von diesen inwendigen Augen. Es wird noch deutlicher in Epheser 3. Da steht, Paulus betet für die Gemeinde. Da sagt er, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Jetzt kommt es. Stark zu werden durch seinen Geist. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Paulus bittet nicht, dass ihr ein gesundes Herz habt und dass ihr klar gucken könnt und dass die Haare noch wachsen im hohen Alter. Es ist vollkommen egal, was mit unserem vergänglichen Leib passiert. Der betet für die Gemeinde in Ephesus, dass sie durch den Heiligen Geist stark werden am inwendigen Menschen, auf dass die inwendigen Augen das erkennen, was und wer Jesus Christus ist. Das können wir mit den leiblichen Augen nicht sehen. Das kann nur der inwendige Mensch. Das war jetzt ziemlich theologisch und kompliziert. Ich will das mal runterbrechen, mal praktisch machen. Es gibt eine Menge Leute, auch heute Morgen unter uns, die haben in Kirche und Gemeinde schon eine Menge gesehen. Die haben auch schon mal in der Bibel gelesen, die haben schon Predigten gehört, aber die haben noch nie mit den inwendigen Augen Jesus Christus gesehen. Ich kann Ihnen berichten von solchen Menschen. Wir sind heute Morgen nicht hier, aber zwei extreme Beispiele. Unser ehemaliger Pastor Dr. Untermann, der lange vor dieser Kanzel gepredigt hat, das war ein hervorragender und brillanter Theologe, der hatte promoviert schon in Theologie und in Philosophie. Da hatte sein Examen an den Unis gemacht und dann wurde er hier Pfarrer, als er das zweite Examen da drüben im Landeskirchenamt machte. Da haben die Prüfer geschlottert vor Angst, weil der kam, der wusste Antworten auf Fragen, da wussten die nicht mal von der Existenz der Fragen. Der kannte Dinge da, hat sich mit Jesus, mit allem beschäftigt. Der war in Gemeinde aufgewachsen, aber wissen Sie, was das Problem bei diesem Hundemann war? Der kannte Jesus nicht. Und dann, irgendwann, da war er schon lange Pfarrer, und er ist zu einer Evangelisation nach Hamburg gefahren, zu Billy Graham. Nicht, weil er da irgendwie sich ansprechen lassen wollte. Der wollte diesem amerikanischen Spinner mal erklären, was der für einen Dreck macht. Und dann geht er zu dieser Evangelisation und dann kriegt er die Augen geöffnet am inwendigen Menschen. Und dann kennt er Jesus. Der war schon Pfarrer. Also schämen Sie sich nicht, wenn Sie heute Morgen hier sitzen und sagen, ja, ich bin zwar konfirmiert und bin auch kirchlich getraut und ich gehe auch ab und zu in Gottesdienst, aber ich habe wirklich Jesus noch nie gesehen, von dem der geredet ist. Das ist keine Schande. Eine Schande ist, wenn sie jetzt sitzen bleiben und sich nicht dann wirklich dann hinterher aufmachen und sie in Bewegung setzen. Oder denken wir an Pastor Müller, den gesegneten Pfarrer aus der Matthäusgemeinde. Der ist auch erst im Dienst zum Pastor geworden, zum gläubigen Menschen geworden. Hat auch Theologie studiert, Leute plötzlich getraut, Konfirmandenunterricht gehalten. Aber die inwendigen Augen waren noch verschlossen. Das kann man nicht durch ein Studium bekommen. Das schenkt Gott einem im Heiligen Geist. Dass ich die Augen geöffnet bekomme für Jesus Christus, dass ich ihn erkenne. Ich kann fragen, wer ist Jesus? Da weiß fast jeder heute was zu sagen, der ein bisschen Bildung hat. Aber dass ich wirklich erkenne, wer der Herr ist und dass mir dieses Erkennen von den inwendigen Augen auch die Freude schenkt, dazu braucht es den Heiligen Geist. Übrigens, man kann sich mit Jesus beschäftigen, solange man will, solange der Heilige Geist nicht die inwendigen Augen öffnet, da kann man eine Menge über den wissen, aber wird nie die Freude bekommen. Übrigens, das ist das erste wichtige Zeichen, dass ich schon mal Jesus gesehen habe. Dass ich unbändige Freude in mir spüre, von der hier die Rede ist, wenn ich auf Jesus sehe. Leider ist das so, dass in dieser Welt der Teufel den Menschen die Augen verblendet. Dass er ihnen die Augen schließt, damit sie Jesus nicht erkennen. Das sind häufig ganz gebildete Menschen. Aber am inwendigen Menschen sind die blind. Heißt auch in 2. Korinther 4. Der Gott dieser Welt, so sagt die Bibel, wenn sie vom Teufel spricht, der Gott dieser Welt, heißt es da, hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Nicht die inwendigen Augen, sind ja nicht in Wirklichkeit blind, sondern der inwendige Mensch ist blind. Hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. 2. Korinther 4. Lesen Sie das ruhig zu Hause mal nach. Oder an anderer Stelle, im Buch der Offenbarung heißt es über die Gemeinde Laodicea, die haben sich aber weiß was eingebildet, die Laodicea. Die hatten richtig Kohle, war eine reiche Gemeinde, nicht? Und lief es wunderbar, da war alles gut gesettet. Und dann kommt der Seher Johannes und er sagt ihnen das Urteil. Er wirft ihnen vor, dass sie lau sind und er sagt ihnen, ihr bildet euch ein, reich zu sein und genug zu haben. Aber ihr wisst nicht, dass ihr elend, arm, jämmerlich, und dann kommt es, und blind seid. Nicht? Die hatten sich in Laodicea so wunderbar eingerichtet, nicht? Der ganze kirchliche Betrieb lief besser als irgendwo anders halt, nicht? Und dann kriegen sie aber dieses Wort. Nämlich am inwendigen Menschen war gar nichts. Die Augen waren verschlossen. Dass ihr jämmerlich und blind seid, so sagt der Seher Johannes. Das ist genau das gemeint mit den inwendigen Augen. Also, das ganz wichtig als Antwort auf diese zweite Frage. Wie kann man Jesus sehen? Nicht mit diesen körperlichen, leiblichen Augen. Den können wir nur sehen mit dem inwendigen Menschen. Das kann nur der Heilige Geist schenken, dass die inwendigen Augen geöffnet werden für Jesus. Eine dritte Frage an unserem Predigtext. Denn das ist verheißen, wenn man diesen Jesus dann sieht mit den inwendigen Augen, wie kann man denn dann Freude bekommen? Wenn ich so Sokrates fragen würde, war ja kein Christ, würde ich ihm entgegnen. Sokrates, so kann nur einer fragen, der Jesus nie gesehen hat. Und dann würde ich ihm erzählen davon, wie ich Freudigkeit habe, wenn ich schaue auf meinen Herrn Jesus Christus. Sehen Sie, wenn Sie dann die Schöpfungsgeschichte lesen, Genesis 1, und sehen, wie da der dreieinige Gott, wie Jesus da die Welt geschaffen hat, da wird man einfach froh zu wissen, dass man so einen mächtigen Herrn hat, der das mit einem Wort machen kann, dass der Himmel und Erde schaffen kann. Ich lese in der Bibel, lese die Geschichte, wie Jesus den Petrus da rauszieht aus dem Wasser. Petrus, der so lange auf den Herrn geguckt hat, auf dem Wasser gehen kann, und auf einmal guckt auf die Wellen, geht unter, dann lese ich das, wie der Herr ihm die Hände entgegenstreckt. Und dann lese ich das, und dann werde ich froh, da freue ich mich. Ich bin genauso wie der Petrus. Der Herr ist da mit seiner Hand, mich reißt da auch raus. Ich lese die Geschichte vom Zachäus, der am Baum sitzt, wie der Herr ihn runterruft. Dann werde ich einfach froh darüber, was unser Herr ist, der jeden Einzelnen sieht, beim Namen kennt. Ich werde froh über die Ostergeschichte. Was ist das? Eine herrliche Geschichte. Ich habe jetzt auch unserem Markus Martian gesagt, da hat man ein bisschen Platz im Gemeindebrief. Was soll man reinschreiben? Dann schreibt Matthäus 28 rein. Diese herrliche Geschichte, da werde ich immer so froh drüber. Also ich könnte Ihnen erzählen, wo ich immer froh und freudig drüber werde, über welche Geschichte. Aber wissen Sie, wo ich am meisten glücklich drüber werde? Was das ist, wo ich die meiste Freude empfinde? Das ist, wenn ich aufs Kreuz schaue. Da hat er gesagt, hier ist der Gekreuzigte gemeint. Heißt doch in der Pfingstpredigt, dass der Gekreuzigte gemeint, nicht auf den David schaut. Wenn ich aufs Kreuz schaue, auf dieses Bild, da werde ich am glücklichsten. Wie kann man da Freude kriegen, würde dieser Sokrates vielleicht fragen. Wie kann man denn Freude kriegen, wenn man das sieht, dass einer da die Nägel durch die Hände geschlagen bekommt, die Füße, dass der da elendig verreckt? Wie kann man denn da Freude kriegen? Übrigens ist es auch von vielen Intellektuellen in unserer Gesellschaft immer wieder gefragt worden. Die Älteren wissen das noch. Alfred Rosenberg, das sagt Ihnen noch was, nicht? Der Chefideologe der Nationalsozialisten hat ein Buch geschrieben, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Da schreibt er genau drin, also wir müssen ein anderes Christentum haben, nicht? Erst erklärt er dann, dass Jesus eben Arier gewesen ist, nicht? Dass er gar kein Jude war. Aber dann wird auch klar, auf alle Fälle müssen wir das Kreuz eliminieren, weil der Anblick eines Gekreuzigten ist ein Anblick der Schwäche und das verträgt unser Herrenvolk, die Deutschen, nicht? So hat er argumentiert. Und Wahnsinn. Also aufs Kreuz blicken nicht, das war ein Anblick der Schwäche, das sollte nicht sein. Ja, wie kann man das denn kriegen? Aus dem Blick aufs Kreuz Kraft und Freude kriegen, richtig sich freuen am Leben. Übrigens, Rosenberg ist nicht alleine, viele Theologen der evangelischen Kirche behaupten das, wir brauchen das Kreuz nicht mehr, nicht. Das sei nicht notwendig gewesen, was ein Wahnsinn. Das ist das Wichtigste, was es gibt, dass das Kreuz geschehen ist. Und wer Jesus kennt, wer auf ihn schaut und aufs Kreuz und daran Freude findet, der weiß, dass er die Augen geöffnet hat. Übrigens, wenn man dann Jesus gesehen hat, man wird auch einen Schreck kriegen. Ich habe eben gesagt, erste Zeichen dafür, dass man die inwendigen Augen geöffnet hat, ist, dass man sich freut. Zweite Zeichen ist, dass man auf einmal einen richtigen Schrecken gekriegt hat. Nämlich, wenn man das Kreuz das erste Mal erkannt hat. Das, was man im Konfirmandenunterricht gelernt hat, was man an Predigten gehört hat, nicht, ja, Jesus ist gestorben für alle Menschen, ja, das geht hier oben rein und da wieder raus, nicht, man hat es intellektuell verstanden. Aber wenn man es am inwendigen Menschen begreift, da kriegt man einen wahnsinnigen Schreck. Da wird einem klar, dass da der lebendige Gott am Kreuz hängt. Das ist nicht die Schuld von einem Pilatus, nicht von irgendwelchen Hohepriestern, die den hingebracht haben, nicht von den römischen Legionären, die Hämmer bedient haben. Das ist meine Schuld. Und Gerhard schreibt, was du Herr erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib Herr mir, Uwe, gib mir, um mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Also wenn Sie noch keinen richtigen Schrecken über das bekommen haben, was auf Golgatha geschehen ist, auch dann muss ich Ihnen leider sagen, dann hat der Heilige Geist Ihnen überhaupt noch nicht die Augen geöffnet, dann sind Sie noch ganz am Anfang Ihres Glaubens. Dass Sie erkannt haben, dass das Kreuz von Jesus Christus für Sie, für dich geschehen ist. Das war eine Erkenntnis in meinem Leben, als ich das erkennen musste, dass der Herr Jesus da für mich gehangen hat. Und als er geschrien hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat er geschrien, Vater, vergib Olaf Latzel, denn er weiß nicht, was er tut. Ja, aber Pastor Latzel, aufhören damit, aufhören. Sagen Sie uns doch mal, wie man Freude kriegen kann aus dem Kreuz. Nicht, das erkennt man erst den Schrecken. Aber dann versteht man das auch. Vater, vergib ihnen. Und wenn man das Kreuz verstanden hat, was am Kreuz geschehen ist, dass es für einen selber geschehen ist, dann kriegt man eine richtige tiefe Freude. Weil wissen Sie, was am Kreuz passiert ist? Der ganze Dreck meines Lebens, all meine Fehler, all meine Sündhaftigkeit hat der Herr Jesus da erledigt. Alles, was ich schief gemacht und falsch gemacht habe und alles, was ich noch falsch machen werde, hat alles der Herr getragen. Und durch das ist ein Schrecken, aber dann wird man glücklich drüber, weil Jesus einem ja den Anblick seiner Gnade schenkt. Er schenkt einem den Trost des Gewissens. Wissen Sie, das Gewissen, das ist im Menschen drin, wie es ein Herz gibt, wie es ein Gehirn gibt, wie es eine Seele gibt, gibt es auch das Gewissen. Und ob ich an Gott glaube oder nicht, mein Gewissen kann ich nicht ausschalten. Das Gewissen, mein innerer Gerichtshof, der klagt mich immer wieder an. Übrigens glauben Sie nicht, dass das nur eine Idee von den Theologen ist. Als man damals die Nazis verurteilt hat, 1946 in Nürnberg, die konnten ja alle sagen, er stand ja bei uns in den Gesetzen drin, nicht? Die Gesetze, da stand ja drin, Juden sind keine richtigen Menschen. Ja, durften wir nicht heiraten, mussten dann fern, dann war doch alles Gesetz. Da haben die Alliierten gesagt, es gibt ein Naturgesetz, es gibt ein Gewissen. Das weiß jeder, was richtig und falsch ist. Und jeder weiß, dass es falsch ist, Menschen in die KZs zu bringen. Das ist das Gewissen. Und glauben Sie mir, das ist etwas Furchtbares, nicht nur, wenn man Schuld erlitten hat, sondern auch, wenn man Schuld getan hat. Und wenn das Gewissen einen packt, und das weiß ich aus der Seelsorge mit älteren Menschen, wenn die älter werden, das Gewissen anfängt zu sprechen. Und da ist niemand, auf den man die Schuld werfen kann, es bleibt nur bei mir. Das macht Menschen fertig. Aber wissen Sie, wenn Sie auf Jesus gucken, dann haben Sie den Trost des Gewissens. Dann ist man getröstet. Hier heißt es in unserem Predigtext, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Warum werden wir denn schamrot im Gesicht? Weil wir uns für etwas abgrundtief schämen.
Weil wir wissen, wir sind schuldig geworden. Das kennen wir alle nicht. Wenn ein kleines Kind dabei ertappt worden ist, wenn es die Eltern belogen hat, nicht? Und wenn es auf einmal nicht mehr anders kann und wird sich der Schuld bewusst, nicht? Dann werden die knallrot, nicht? Das wissen wir. Wir kennen diese Dinge. Aber wenn wir auf Jesus stehen, so heißt es hier, dann wird unser Angesicht nicht schamrot werden. Da können wir selbst eins vom Allmächtigen stehen. Dann werden wir nicht schamrot werden. Wir müssten schamrot werden, ob unserer Schuld, die wir getan haben. Aber wir werden es nicht. Weil diejenigen, die auf Jesus sehen, im Blick ausgerichtet sind auf den Herrn und Heiland, die werden nicht schamrot, weil sie sich für nichts mehr schämen müssen. Weil alles, was zu schämen wäre, getilgt ist durch das Blut Jesu Christi, ist weg. Halleluja, das ist Freude. Da freut man sich einfach nur noch. Unverdiente Gnade, ich habe sie verdient und ihr habt es alle auch nicht verdient. Aber der Herr Jesus Christus hat es uns geschenkt auf Golgatha. Das ist das Wunderbare. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt der Prophet Jesaja. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und der Frieden, den wir haben, das ist der ewige Frieden mit Gott und das ist der Friede unseres Gewissens, der in uns ist. Und wenn bei dir in deinem Leben irgendwas nicht stimmt und in Ordnung ist, dann kann ich dich nur einladen, blick auf Jesus, komm zum Herrn Jesus und lad alles ab. Der Herr schenkt dir den Trost und die Ruhe, den Frieden deines Gewissens. Du brauchst für nichts mehr schamrot zu werden, wenn du Jesus hast, weil er für alle deine Schuld gestorben ist. Ein viertes und letztes, was der gute Sokrates vielleicht fragen würde, wenn er so eine Predigt hört, er wird vielleicht fragen, muss man, kann man, darf man denn das Schauen auf Jesus so glorifizieren? Das ist auch eine Frage. Muss das so sein, das so deutlich in meinem ganzen Gottesdienst dieses Thema zu gehen? Gibt es nicht auch andere Erfahrungen, wo Menschen, die auf Jesus geschaut haben, treue Christen, ganz andere Dinge mitgemacht haben? Der eine oder andere von uns, der weiß das vielleicht aus dem eigenen Leben. Klar, ich bin seit 30, 40, 50 Jahren Christ, aber hier erlebe ich so wenig von der Freudigkeit. Ich habe so viel Elend hier. Stimmt dieses Wort denn? Kann man das so uneingeschränkt so glorifizieren und so hochhalten? Wissen Sie, jetzt wünschte ich, wir könnten gemeinsam einen Schritt in die Ewigkeit machen. Können wir nicht, aber wir denken das mal so irreal. Manchmal denke ich so, wenn ich so über Gott nachdenke, einfach, wie es eine Ewigkeit ist. Wir könnten einen Schritt in die Ewigkeit machen. Wir hätten zu tun und könnten Menschen treffen, von denen eben die Rede war im Hebräerbrief, die wirklich Schlimmes erlebt haben, die zerzählt worden sind, die durchs Feuer gegangen sind. Und wirklich sieht, ihr Leben ist furchtbar geendet, weil sie auf Jesus geblickt haben. Ich denke allein Stephanus. Der steht da und guckt in den geöffneten Himmel und sagt, ich sehe den Herrn und daneben den Menschensohn Jesus Christus stehen. Und da schmeißen sie die Steine auf ihn zu. Und er steht da, wird getötet, fällt in den Dreck und sagt, er vergib ihn, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann stirbt er. Gescheinigt. Ich denke an einen Petrus und an einen Paulus. Alle furchtbar geendet, sind alle beide gekreuzigt worden, wie der Jesus Christus. Ich denke allen an Johannes Hus, nicht, der in Konstanz am Konzil war, der für seine Meinung verbrannt wurde, für das klare Evangelium. Ich denke an Traugott Hahn, der gestorben ist, weil er das Evangelium verkündet hat, vor den Kommunisten nicht eingeknickt ist. Ich denke an einen Paul Schneider, der das Evangelium rausgeschrien hat im KZ von Buchenwald, der für tot geprügelt wurde. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der gehangen wurde, nur weil er an Jesus Christus geglaubt hat. Dann stellen wir uns mal vor, wir würden von dieser Wolke der Zeugen stehen. Und denen könnten wir diese Frage stellen. Wir würden denen sagen, sagt mal, aus eurer Erfahrung, kann man Jesus zu sehr glorifizieren? Ihr seid ja alle gescheitert in eurem Leben. Vor der Zeit abberufen, viel zu früh gestorben, eure Kinder musstet ihr zurücklassen. Ist das wahr, dass das so wunderbar ist, auf Jesus zu sehen? Also wenn ich denen die Frage stellen würde, die würden mich für bekloppt erklären. Wir sagen, Pastor, also weißt du, ob das du da fragst? Jesus zu sehr zu glorifizieren, das geht überhaupt gar nicht. Das ist schlechterdings ein Unding. Man kann den Herrn überhaupt gar nicht zu sehr glorifizieren. Und wir zu Schanden geworden, wir, die wir hier stehen, die wir an der Schwelle des Todes von des Herrn Heilandes Hand gepackt wurden und in die Ewigkeit gebracht wurden. Ja, der Herr hat uns einen Strich gemacht, einen dicken Strich durch unsere weltlichen Rechnung. Das hat er getan. Und das haben wir vielleicht für den Moment auch nicht verstanden. Aber zu Schanden worden, niemals, nie. Die würden mich fragen, Pastor Lazo, kennst du denn nicht dieses Wort aus Psalm 25? Keiner wird zu Schanden, der auf dich sieht, der auf dich harrt, aber zu Schanden werden die, die das leichtfertig verachten. Keiner, niemand und wir überhaupt nicht. Wir sind die Weizenkörner gewesen, die der Herr in die Erde gelegt hat, damit seine Gemeinde wächst. Und wir sind geadelt durch das, was wir tun dürfen. Nein, wir sind niemals zu Schanden geworden. Und ich dann nochmal nachfragen würde, ist das wirklich so, dass ich die Bedeutung des Blicks auf den Herrn Jesus gar nicht genug glorifizieren könnte? Da würden sie sagen, du kannst es überhaupt gar nicht genug glorifizieren. Das geht überhaupt gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Sag das den Menschen, mit denen du zu tun hast. Sie sollen nur auf Jesus blicken. Es ist vollkommen egal, was dann passiert. Und das möchte ich heute Morgen tun. Das möchte ich heute Morgen werben mit dieser Predigt. Bitte blickt auf Jesus Christus. Schaut auf den Herrn. Schaut auf ihn. Und ich darf euch versprechen, ihr werdet strahlen vor Freude und euer Angesicht wird niemals schaumrot werden. Ich wünschte, ich könnte es euch eintrichtern. Eintrichtern mit dem Nürnberger Trichter. Mein alter Mathelehrer, der hatte so ein Bild nicht, das war ein alter Wehrmachtsoffizier, der sagte immer, ich muss noch den Nürnberger Trichter bringen, halt nicht, da muss ich euch reinstopfen, die mathematische Gleichung, wenn die nicht gekonnt wurden, halt nicht. Den wünschte ich mir auch, aber nicht für mathematische Gleichung. Den wünschte ich mir für diese Erkenntnis. Aber wissen Sie, im Reich Gottes wird nicht eingetrichtert. Der wird auch nicht reingeprügelt und reingeschubst. Das nicht. Ins Reich Gottes wird eingeladen. Und auch zum Schauen auf Jesus wird eingeladen. Deshalb keine Angst, ich springe jetzt niemanden an, aber ich möchte dich und sie einladen im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesu Christi stehe ich als sein Bote hier und lade dich ein. Schau auf den Herrn, schau auf Jesus, damit du Hilfe und Kraft hast für die Situation, die jetzt vor dir liegt. Schau auf Jesus, damit du Orientierung für dein Leben findest. Schau auf Jesus, damit du Trost und Hoffnung in deiner Traurigkeit erhältst. Schau auf Jesus, auf dass die Bedeutung des Kreuzes dir klar und deutlich vor Augen steht und du strahlend vor Freude wirst. Und so kann ich euch allen nur dieses Wort unseres Gottes zurufen für euer Leben. Die auf Jesus sehen, werden strahlend vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Möge unser Herr Gott dieses Wort an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.